Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Professor Eduard Heinrich Fahrtmann hielt seinen Vortrag Risiko und Handlungsauftrag in der Chirurgie auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg, der verantwortliche Umgang der Medizin mit ihren Risiken, am 23. April 1983 im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg. Der Redenmitschnitt ist leider unvollständig. Wie Sie hören werden, fehlt am Anfang ein Stück. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Ist häufig bei uns nicht durchzuhalten. Und an die Stelle der Diagnose tritt dann die Indikation. Es gibt die alte Redensart, dass die Götter vor die Therapie den Schweiß der Diagnose gesetzt haben. Nun, das mag sein. In manchen Bereichen, im operativen Bereich, ist das nicht immer möglich. Also die Notsituation, die erste, wie dieser 86-jährige Herr, der heute Nacht zu uns kam. Und es ist beeindruckt mich, dass ich da also das gesehen habe heute Nacht, was wir uns da vorher ausgedacht haben. Das ist also nichts Ausgefallenes. Der Patient mit der akut einsetzenden Baucherkrankung kommt notfallmäßig in die Klinik mit einem Bild, das wir als akutes Abdomen oder im Jargon als den akuten Bauch bezeichnen. Er hat heftige Schmerzen und er ist offensichtlich in Lebensgefahr. Das sieht man auf den ersten Blick. Keine Frage also nach dem Risiko der Nichtbehandlung. Es muss etwas geschehen. Was aber wissen wir? Was wussten wir von diesem Herrn? Vielleicht ein paar Daten aus der Vorgeschichte. Wir wussten, dass er sich hatte röntgen lassen vor ein paar Wochen. Was geröntgt war und warum, war nicht zu erfahren. Ansonsten wissen wir eigentlich nur aus diesem Bild, dass er bietet, dass in seinem Inneren etwas abläuft, was man als eine Kaskade von Ereignissen bezeichnet und die nur bis zu einem bestimmten Punkt aufzuhalten ist. Das ist also ein Informationsdefizit par excellence. Nun wäre es ganz falsch, wenn man in dieser Situation sich um die Gewinnung von zusätzlichen Informationen bemühen wollte. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt versuchen wollten, eine Diagnose zu stellen. Denn allein die Auflistung der möglichen Ursachen, nicht die Beschreibung, die Auflistung der möglichen Ursachen eines solchen Zustandes, ich habe es nachgesehen, nimmt in einem neueren Lehrbuch der Chirurgie im Inhaltsverzeichnis 2 Seiten ein. Vielmehr tritt jetzt, wenn wir nicht das Risiko ganz und gar unkalkulierbar werden lassen wollen, an die Stelle der Diagnose die Indikation. Anders ausgedrückt, ich sagte es schon, Diagnose und Therapie fallen zusammen. Sie müssen synchronisiert werden. Und unter dem Aspekt des Risikos, das ist mein Thema, ist in diesem Fall das Operieren weit weniger gefährlich als das Abwarten. Mein zweites Beispiel betrifft jetzt die elektive Chirurgie, also die planmäßig zum gewünschten Zeitpunkt durchgeführte Operation. Nun, Sie wissen, seit mehr als 100 Jahren werden Patienten mit chronischen Geschwüren, ich habe das Beispiel vorhin schon gebraucht, im Magen- und Zwölffingerdarm operiert, wenn die medikamentöse Therapie versagt. Ich darf das mal so vereinfachend darstellen und die Frage offen lassen, wie das festzustellen ist. Es muss also abgewogen werden, das Risiko der Komplikationen dieses Leidens, wenn es weiter besteht, gegen die Risiken des geplanten Eingriffes. Und dafür hatten wir auch gewisse Anhaltspunkte, trotzdem war es manchmal im Einzelfall schwer. Nun wurde vor 6 Jahren ein neues, sehr hochwirksames Prinzip in die medikamentöse Therapie eingeführt, der berühmte C2 oder H2-Rezeptor-Antagonist Cimetidin. Seitdem gehen in den chirurgischen Kliniken die Operationen wegen dieser Ulzera steil nach unten. Das ist unser Pillenknick, der sogenannte Cimetidin-Knick, der da eingetreten ist. 40% über das Land verteilt. Soweit wie gut, so gut möchte man sagen, denn wer würde nicht lieber mit einer Pille statt mit einem Skalpell behandelt werden und zu operieren? Für uns gibt es immer noch genug. Nun aber inzwischen zeigt sich auch hier die, würde was sagen, Janusgesichtigkeit dieses Fortschrittes. Denn dieser absolute Rückgang der Operationen ist begleitet von einer relativen und zwar sehr steilen Zunahme der Komplikationen des Geschwürsleidens, die dann nicht selten zu Notoperationen mit erhöhtem Risiko führen, wegen Blutungen und so weiter. Da könnte also etwas überspitzt formulieren, dass der Preis der Heilung vieler die erhöhte Gefährdung weniger ist. Oder man könnte von einer Verlagerung oder Konzentrierung des Risikos auf einige wenige sprechen. Nun, wie gehen die Chirurgen mit diesem Risiko um? Ich meine, dass unsere Verantwortung von uns verlangt, dass wir auch diese alternativen Behandlungsmethoden, ich sage schon wieder alternativ, ich meine natürlich etablierte andere Behandlungsmethoden, nicht womit ich die anderen nicht ab, aber dafür verstehe ich nichts, bedeutet, dass wir auch dies ins Kalkül ziehen. Und da ist etwas bemerkenswert, was ich meine, doch für den verantwortungsvollen oder verantwortlichen Umgang mit den Risiken spricht. Früher war es so, dass von 100 Patienten, die in eine chirurgische Klinik eingewiesen wurden, 95 auch operiert wurden. Da war sozusagen alles ausgereizt. Heute werden von 100 Patienten, die zur Operation eingewiesen werden, und das ist nicht nur bei uns so, wir haben jetzt gerade eine schnelle Blitzumfrage gemacht, das ist in allen Kliniken so, werden nur noch 75 operiert. Das heißt, 20 werden von uns wieder weggeschickt, weil wir den Eindruck haben, hier sind die Möglichkeiten dieser neuen konservativen Therapie noch nicht ausgeschöpft. Und das, meine ich, ist auch verantwortungsvoll. Nun komme ich also zur Operation selbst. Wenn Sie sich meiner Bewertung dieses präoperativen Entscheidungsprozesses anschließen können, also der Indikationsstellung, dann werden Sie sich vielleicht nicht wundern, dass ich diesen Punkt der Operation selbst nur relativ kurz besprechen möchte. Nicht, dass ich nun das Gewicht chirurgischer Taktik und Technik, wie wir es gerne nennen, gering achten würde. Und ich darf auch dazu unseren derzeitigen Präsidenten zitieren, ich meine jetzt den Chirurgenpräsidenten: Die chirurgische Taktik und die operative Technik perfekt zu beherrschen, ist elementare Basis jeder chirurgischen Tätigkeit. Gut, Ende des Zitats. Aber ich muss noch einen Entscheidungsprozess besprechen vor dem Operieren. Und zwar die sogenannte Methodenwahl. Und schlicht deshalb, weil ganz selten heute für eine gegebene Indikation nur eine Methode zur Verfügung stehen würde. Im Allgemeinen hat man sich, kann man von einer Skala von Möglichkeiten die eine oder andere Möglichkeit abgreifen. Und wenn man sie ordnen will, dann könnte man sie ordnen nach dem Prinzip, dass es mehr oder weniger aufwendige Verfahren sind. Nun bedeutet dabei natürlich in erster Annäherung erhöhter Aufwand auch erhöhtes Risiko. Aber, und das ist die fatale Gleichung, es bedeutet auch erhöhte Heilungschance. Also, niedrigerer Aufwand, niedrigeres Risiko, niedrigere Heilungschance. Das wird besonders deutlich am Beispiel der Tumorchirurgie. Man kann eine ganze Reihe von quälenden Tumorsymptomen durch einen relativ geringen Eingriff beseitigen. Aber man verzichtet, das heißt man verzichtet nicht, sondern der Patient verzichtet, ohne dass er im Allgemeinen auf diesen Entscheidungsprozess Einfluss nehmen kann, auf die Heilungschance. Aber das Risiko der Operation ist geringer. Nun, hier sind natürlich diese lang- und kurzfristigen Risiken abzuwägen, über die ich nachher noch ein Wort sagen muss. Einen vergleichbaren Einfluss auf die Methodenwahl, also nachgestellte Operationsindikation, hat die Dringlichkeit des Eingriffes. Denn dringliche Eingriffe müssen durchgeführt werden bei Patienten, die unter hohem Risiko bereits stehen. Und deshalb wird eine vernünftige Risikobilanz daher im Allgemeinen die Auswahl des kleinstmöglichen, weil risikoärmsten Verfahrens diktieren. Aber das darf man wiederum nicht mit einem Kompromiss an die Ergebnissicherheit erkaufen. Wenn ich weiß, dass ich eine bestimmte Form der intestinalen Blutung zwar durch eine einfache sogenannte Umstechung stillen kann, aber bei 50% der Operierten innerhalb von 48 Stunden mit einer erneuten Blutung rechnen muss, dann ist das zwar kurzfristig eine vielleicht vernünftige Entscheidung, mittel- und langfristig aber eine falsche Entscheidung. Nun zur Operation selbst. Dazu vielleicht so viel, dass dieser Bereich des chirurgischen Handelns am ehesten noch unserem Zugriff offen steht. Denn wenn man einmal Talent voraussetzt, dann ist chirurgische Technik lehrbar und lernbar. Und sie ist zudem in weiten Bereichen standardisierbar und weist daher heute doch eine sehr hohe Ergebnissicherheit auf. Sie ist auch kontrollierbar und damit einem Vergleich zugänglich. Nun, wenn es einer Begründung bedürfte für den hohen Stellenwert, den ich trotzdem dieser chirurgischen Technik zumessen möchte, dann möchte ich Sie hinweisen auf den steilen Rückgang intraoperativer Zwischenfälle in den letzten Jahren, von Zwischenfällen bei der Operation selbst. Etwas, was meine Generation noch aus ihren ersten Lehrjahren kennt, ein schreckliches Erlebnis, der Exitus in tabula, der Tod während der Operation, war noch vor 20 Jahren Generalthema des Chirurgenkongresses, von dem ich eben gesprochen habe. Heute ist das kein Thema mehr. Natürlich hat dazu wesentlich die Entwicklung der Anästhesie beigetragen, aber generell kann man sagen, die Probleme haben sich heute aus dem Operationssaal, die Akutprobleme, in die Phase der postoperativen Therapie, der Intensivtherapie verlagert. Nun, ich möchte jetzt diese Sequenz Indikation, Methodenwahl, Operation abschließen mit einem Hinweis auf Bemühungen, das Risiko chirurgischen Handelns transparenter zu machen. Das ist der Arbeitstitel. Zu quantifizieren und damit letztlich auf Wege aufzuzeigen, Risiken zu mindern. Wir bezeichnen diese Bestrebungen, vielleicht nicht etwas glücklich gewählt, aber der Begriff ist nun mal fixiert, als die Qualitätssicherung in der Chirurgie. Ohne jetzt auf Einzelheiten einzugehen, will ich nur sagen, dass nach einigen Pilotstudien in Nordrhein-Westfalen dieses Programm inzwischen etabliert ist und dass sich zahlreiche Kliniken an diesem Programm der Qualitätssicherung beteiligen. Es wird gefördert von Drittmittelgebern und wir stehen im Augenblick vor dem Problem, das kam in der neuerlichen Diskussion ganz klar heraus, dass wir hier ein gutes Instrument haben zur Qualitätssicherung, aber jetzt keinen Kostenträger mehr. Es will niemand mehr bezahlen. Damit kann man sich nicht zufrieden geben und es werden Möglichkeiten gesucht werden müssen. Die Kassen sind noch nicht so weit. Nun, es gibt auch ausländische Beispiele. Ich glaube, das Beste ist eigentlich das Concilium Chirurgicum der Niederländer. Das funktioniert seit 30 Jahren. Dort werden Kliniken visitiert und wenn der Standard dort dem Visitanten nicht gefällt, dann hat das entsprechende Konsequenzen. Die USA sind uns da etwas voraus. Dort gibt es im Wesentlichen zwei Programme. Professional Standards Review Organization, darunter leiden alle Amerikaner, dann ein anderes, JCAHE, das wird also da werden die verschiedenen Kliniken in verschiedene Kategorien eingeteilt. Es gibt auch Versicherer, die von ihren Versicherten verlangen, dass sie, bevor sie sich operieren lassen, eine zweite Meinung einholen. Das ist das Second Opinion Programm. Kennzeichnend ist und für mich etwas erstaunlich, dass diese Regelungen in den USA praktisch allesamt durch Bundesgesetz verordnet worden sind. Wir haben das zum Glück nicht. Wir haben das Prinzip der Freiwilligkeit der Teilnahme an solchen Projekten der Qualitätssicherung. Heißt auch, dass bei uns die Konsequenzen aus den Ergebnissen in eigener Verantwortung gezogen werden müssen. Nun, was ist Qualität? Qualität ist nach den DIN-Normen, ich habe es nochmal nachgesehen, die Gesamtheit aller Eigenschaften und Merkmale einer Tätigkeit, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung gegebener Erfordernisse beziehen. Das ist auf ärztliche Tätigkeit durchaus anwendbar, meine ich. Und darüber haben auch schon einige Leute nachgedacht und wir beziehen uns vor allem auf Donny Bian, der die Qualität des ärztlichen Handelns differenziert in die Qualität der Struktur, des Prozesses und des Ergebnisses. Auch wieder eine neue Disziplin. Was soll das alles? In der Summe erwarten wir Antwort auf zwei Fragen. War das ärztliche Handeln sachlich kompetent? Und, mindestens genauso wichtig, hat es dem Patienten genützt oder doch wenigstens nicht geschadet? An diesem Punkt wird schon deutlich, und das ist neu, dass der Patient mehr als in der Vergangenheit in diesen Prozess eingebunden wird und werden muss. Denn in dieser Qualitätssicherung nimmt die Befragung des Patienten einen großen Raum ein. Ich halte das nur für vernünftig, denn schließlich sind wir irgendwo schon in einer Art von Dienstleistung tätig und da interessiert uns und muss uns einfach interessieren, was unser Abnehmer von uns hält. Habe ich eigentlich noch 5 Minuten? Nun, dann darf ich dazu noch ein Wort sagen, also diese Qualitätssicherung, ich will das schon mal deutlich machen, denn für meinen Geschmack ist das nicht genug bekannt, das läuft im Augenblick in 5 Stufen ab. Die erste Stufe ist Retro- und vor allem prospektive Überprüfung des einzelnen Handelns, eigenen Handelns. Wer sich also anschließt, der fängt dann mal an zu gucken, was er eigentlich macht. Zweitens, Erkennung von Problemen. Drittens, klar, Analyse dieser Probleme, Entwicklung von Lösungsvorschlägen. Und viertens, Umsetzung dieses Lösungsansatzes in die Praxis. Schließlich, fünftens, Überprüfung, ob das Problem beseitigt ist. Streng formalisiert. Nun, dazu werden Erhebungen durchgeführt über Standardoperationen und als Ergebnisse erhalten die Teilnehmer einmal eine Klinikstatistik, dann eine Komplikationsliste und schließlich, was besonders wichtig ist, ein sogenanntes Klinikprofil, also eine grafische Darstellung des Qualitätsstandards der eigenen Klinik gemessen an dem nationalen Durchschnitt und den höchsten und den niedrigsten Werten. Also Orientierungsdaten. Und sie werden, diese Teilnehmer, in einen besseren Informationsstand gesetzt über das, was sie selbst tun und das, was andere tun, aber ich sagte schon, die Konsequenzen muss jeder selbst ziehen. Was möchte man erreichen? Auch darüber besteht Konsens. Das sind definierte Ziele dieses Programms. Stärkung des Qualitätsbewusstseins, vor allem auch der Selbstbeobachtung. Entwicklung eines konsensfähigen Standards. Das ist gar nicht so einfach, wie es sich ausspricht. Denn ein solcher Standard medizinischer Qualität, Land auf, Land ab, muss schon sehr sorgfältig diskutiert werden. Dann, und das halte ich für ganz wichtig, die Vermittlung externer Hilfestellung. Das ist ein Angebot. Wenn also auf diese Weise Probleme erkennbar werden, dann schließt dieses Programm ein, dass das Angebot gemacht wird, Hilfestellung zu geben. Und schließlich, auch das ist wichtig, gerade bei der Diskussion, die mit Recht um Fortbildung geführt wird, eine individuell angepasste Fortbildung, eine bedarfsorientierte Fortbildung. Nun, ich habe vorhin gesagt, die rechnergestützte Analyse vom Risiko ist nichts Neues. Auch dies ist natürlich im Prinzip nichts Neues. Und ich möchte Sie hinweisen, dass diese Bemühungen eine lange chirurgische Tradition haben und dass sie eigentlich beginnen am Ende des vorigen Jahrhunderts mit den Jahresberichten Billroths aus Zürich und aus Wien, in denen er rückhaltlos seine Ergebnisse offengelegt hat und damit den Standard geliefert hat, an dem sich jeder orientieren konnte. Es gibt viele, die halten diese Leistung Billroths für seinen größten Beitrag für die Chirurgie. Nun, damit wäre ich schon fast in der historischen Perspektive und würde mich jetzt der dritten Frage noch zuwenden, kurz, nämlich den Blick tun, versuchen zu tun in Gegenwart und Zukunft, den Sie auch herausgefordert haben mit dem Vorwort dieses Programms, ich habe es genau gelesen, in dem vom Preis und von der Dialektik des Fortschritts die Rede ist. Ich nehme dies gern auf für eine abschließende kurze Überlegung zum Risiko des chirurgischen Fortschritts. Und das wäre dann jetzt das postoperative Risiko in unserer zeitlichen Sequenz. Nun ist auch das nicht neu. Und ich verdanke Heinrich Schipperkes, der ja heute schon genannt wurde, den Hinweis auf den jungen Goethe und ein etwas vergessenes Schauspiel aus dem Sturm und Drang mit dem Titel Die Aufgeregten, und in dem heißt es, der Medikus kuriert dir die eine Krankheit weg, die andere herbei, und du kannst nie recht wissen, ob er dir genutzt oder geschadet hat. Ende des Zitats. Nun, so eng lagen also auch damals schon die Nutzen und die Noxen der Scholastiker beieinander. Es steht wohl heute ganz außer Frage, dass einige Hypotheken chirurgischen Handelns erst nach einer langen Frist eingefordert werden. Und es gibt viele Beispiele dafür. Nebenwirkungen können frühzeitig erkannt werden, können aber ihre Wirkung auch erst nach sehr langer Zeit entfalten. Wir kennen wahrscheinlich viele dieser Nebenwirkungen noch nicht. Es hat mehr als 20 Jahre gedauert, bis der Zusammenhang zwischen bestimmten Operationen am Magen und der Entwicklung von Magenkrebsen deutlich wurde. Und bis heute haben wir den kausalen Mechanismus in seiner letzten Konsequenz nicht aufgedeckt. Erst jüngst wurden wir darauf aufmerksam, durch die Arbeit vor allem von Kinderärzten, dass die als harmlos geltende Entfernung der Milz zu schweren Infektionen prädisponiert. Auch im Versicherungsrecht bekam niemand einen Schaden attestiert, der vor mehr als zwei Jahren seine Milz verloren hatte. Nun, im aktuellen Bereich der Transplantationschirurgie zum Beispiel als letztes müssen wir davon ausgehen, dass eine über lange Zeit erforderliche Immunsuppression, also Abwehrmechanismen, Unterdrückung, vor allem bei Kindern, die Entwicklung bösartiger Neubildungen fördert. Nun, trotzdem, dennoch würde ich sagen, diese Operationen, von denen die Rede war und auch die wir heute durchführen, die waren zu ihrer Zeit indiziert. Sie wurden, das unterstelle ich, mit Sorgfalt durchgeführt. Und wir erleben hier wieder diese Polarisierung zwischen dem Handlungsauftrag und dem damals noch nicht kalkulierbaren Risiko in der Chirurgie. Ich meine, dass uns deshalb auch die Furcht vor noch nicht erkennbaren Risiken nicht davon abhalten darf, mit Operationen Neuland zu beschreiten, wenn dies für den Kranken nach Abwägung der bekannten Risiken die größte Heilungsaussicht bietet. Und damit schließt sich der Bogen, der in meinem Fach vom verantwortlichen Umgang mit den Risiken bis zum verantwortlichen Umgang mit dem Fortschritt reicht. Dies ist also die universale oder der universale Aspekt der Verantwortung. Und ich nehme gern den Begriff auch, den auch Herr Kollege Wöllenweber am Ende gebraucht hat. Dieses muss eine Ursache haben. Wir haben darüber uns nicht abgesprochen. Nun, ich meine, diese universale Verantwortung gebietet eben auch auf künftige Risiken hinzuweisen, auf künftige Risiken. Manche sehen heute, und das möchte ich ganz dick unterstreichen, als das größte Risiko für die Qualität ärztlichen Handelns die Verdoppelung der Zahl der Ärzte bis zum Ende dieses Jahrhunderts bei rückläufiger Bevölkerungszahl, verschlechterter Ausbildung und existenziellem Konkurrenzdruck an. Das habe ich auch zitiert. Und auch die Kehrseite des sozialen Fortschrittes mit reduzierten Arbeitszeiten und Schichtdienst und solchen Dingen in den Kliniken ohne jeden Personalausgleich gefährdet die Qualität dessen, was wir tun. Ich meine auch, dass unsere Verantwortung gebietet, den Tendenzen zur Technisierung gerade in der Chirurgie zu wehren und der Anonymisierung entgegenzutreten. Es gibt Bestrebungen im Dienstleistungsbereich Krankenhaus, jeden Mitarbeiter eine Spezialfunktion zuzuweisen, die er für die Dauer seiner Arbeitszeit an wechselnden Patienten ausübt. Auf dem letzten amerikanischen Chirurgenkongress im Oktober wurden ernsthaft Organisationsformen diskutiert für Kliniken, die den Fluggesellschaften entlehnt worden ist, und diese Designated Providers Plans, wie sie jetzt heißen und die von der Regierung ernsthaft diskutiert werden, beziehen sich immer auf das Airline-Business. Das fällt auf. So gäbe es dann, und das ist die Vorstellung, zum Beispiel in meinem Fach, Chirurgen, die eine Zulassung für eine bestimmte Operation hätten und immer wieder diese Operation machen würden, so wie ein Pilot ein bestimmtes Flugzeugmuster fliegen darf, für das er seine Zulassung hat. Und für alle anderen Dinge, das Tanken bei der Airline, und das Pflegen, na, Pflegen ist vielleicht nicht der richtige Begriff, sagen wir mal, für das Zunähen der Wunde, hätte man dann wieder einen anderen. Und ich sage Ihnen noch einmal, dieses ist nicht eine Fantasie entsprungen, und natürlich ist das nicht Orwell, sondern das ist Diskussionsgegenstand der Kongresse in den USA. Nun, ich meine, dem müssen wir, und das wäre der zweite Aspekt der Verantwortung, unsere ganz personale Verantwortung für den Einzelnen entgegenhalten, weil diese Verantwortung in diesem Risikobegriff implizit enthalten ist. Und dazu gehört natürlich auch das, glaube ich, müssen wir immer wieder betonen, die Vorbereitung des Patienten auf seine neue Rolle in einer fraglos veränderten Medizin. Denn es gehört zum Wandel in der Struktur ärztlichen Handelns, dass der Arzt den Patienten in immer stärkerem Maße mitentscheiden lassen muss, nicht obwohl, sondern gerade weil die Medizin effizienter geworden ist. Der Beitrag des Patienten kann sich in Zukunft nicht mehr darauf beschränken, dem Arzt durch sein Vertrauen eine Grundlage und eine Legitimation für sein Handeln zu geben. Er will und hat es immer wieder betont, und dann muss er jetzt auch mitentscheiden. Nun, diese besondere Verantwortung, die wir wohl in unserem Fach immer wieder spüren, in der Chirurgie, die rührt daher, dass die Technik wirklich ein in hohem Maße Bestandteil unserer Tätigkeit ist. Objekt dieser Technik ist der Mensch, und diese Bedrohung des Menschen durch die Technik, merken, ich will auf den Schluss und ein Zitat hinaus, hat Hans Jonas so nachdrücklich beschrieben. Er nennt ja paradigmatisch dafür die Lebensverlängerung, Verhaltenskontrolle, genetische Manipulation. Und er setzt dieser Bedrohung das Prinzip Verantwortung entgegen als Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Damit, meine ich, sind auch urärztliche Kategorien angesprochen. Wenn Hans Jonas formuliert, Verantwortung ist die als Pflicht erkannte Sorge um ein anderes Sein, die bei Bedrohung seiner Verletzlichkeit zur Besorgnis wird. Und dem möchte ich nur noch hinzufügen, wenn wir also für unseren Mitmenschen sorgen und für eine gute Chirurgie sorgen, dann werden wir, hoffe ich, unserer Verantwortung auch und gerade für die Risiken gerecht werden. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Eduard Heinrich Fartmann wurde am 27. Februar 1933 in Bünde in Westfalen geboren. Zwischen 1953 und 1959 studierte er Medizin an den Universitäten in Freiburg, München und Hamburg. 1961 promovierte er zum Dr. Med. Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dort absolvierte er ebenfalls seine Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie, die 1967 abgeschlossen war. Zwischenzeitlich arbeitete Eduard Fartmann von 1963 bis 1964 auch als Forschungsstipendiat an der Western Reserve University in Cleveland, Ohio. Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erfolgte 1970 seine Habilitation und Tätigkeit als Privatdozent und 1977 seine Ernennung zum Professor. Nach seiner Tätigkeit als Professor und leitender Oberarzt in Hamburg erhielt Eduard Fartmann 1977 einen Ruf an das Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg, wo er als ärztlicher Direktor der Klinik für allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie arbeitete. 1980 übernahm er die Leitung der chirurgischen Klinik am Universitätsklinikum Freiburg. Von 1987 bis 1988 war er Dekan der Medizinischen Fakultät, von 1993 bis 1999 Prorektor der Universität Freiburg. 1995 wurde Eduard Fartmann die Ehrendoktorwürde der Universität von Iași in Rumänien verliehen. 2001 wurde er emeritiert. Eduard Heinrich Fartmann ist Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften und Akademien, darunter die Académie de Chirurgie, die Société Internationale de Chirurgie, die Royal Society of Medicine, die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, das American College of Surgeons oder das Royal College of Surgeons of England. Sein wissenschaftliches Renommee dokumentiert sich auch in über 300 Veröffentlichungen und Beiträgen in medizinischen Fachbüchern und wissenschaftlichen Zeitschriften.